Vielen Dank für diese wie immer sehr, sehr schöne Einführung. Ich finde es auch sehr schön, wieder hier zu sein heute Abend. Ich möchte nur noch eine Sache anfügen. Secondo, da liegt mir auch sehr viel daran, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der zweite Roman kann auch sehr schwer sein, wenn der erste überhaupt kein Erfolg war. So viel dazu. Anne, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist heute. Ich freue mich ganz arg auf den Abend, auch schon sehr lang. Die Veranstaltung, die ist monatelang schon geplant. Ich habe große Lust drauf und hinter den Mauern der Ozean ist ein unglaublich schönes Buch. Bemerkenswert. Es hat lange nachgehallt bei mir und ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man jetzt keine lange Einführung gibt, dass man eigentlich schon weiß, worum es geht, wie ein Trailer, der schon alles erzählt und man muss gar nicht mehr ins Kino gehen. Nur so viel. Berlin ist ein Trümmerfeld von einer Mauer umgeben. Der Rest der Welt, so scheint es zumindest, ist im Ozean versunken, in den Wellen versunken. Und er hat die ganze Welt verschlungen, wie es heißt. Wir wissen aber einfach nicht, was passiert ist. Und auch die fünf Protagonisten, Protagonistinnen in diesem Buch, die sogenannten Ewigen, darüber wird zu sprechen sein, wissen nicht, was passiert ist. Deswegen wissen auch wir das ganze Buch über eigentlich nicht, was passiert ist. Und das Setting der Geschichte ist damit eigentlich schon abgehakt. Aber es geht, wie auch schon angedeutet wurde, um das Zusammenleben, um das Menschsein. Was machen wir eigentlich? Welche Konstellationen gibt es und warum gibt es die? Und darüber wird zu reden sein, aber natürlich auch um das sogenannte schwierige zweite Buch. Wir werden mal schauen, ob es wirklich schwierig war und über vieles andere. Also nochmal auch von mir herzlich willkommen. Du hast hoffentlich gut hergefunden aus Berlin.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe gut hergefunden. Die Bahn hat gut hergefunden und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Danke. Das heißt schon was dieser Tage. Du warst einmal in der Wilhelma, hast du mir vorhin kurz erzählt, aber sonst hast du nicht viel Berührungspunkte mit Stuttgart gehabt bisher, richtig?
Also ich bin 1978 geboren in der DDR in Meißen. Und als ich 5 Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir mit so einem Ausreiseantrag in den Westen gezogen und zwar erstmal nach Nagold, also nach Schwaben. Und da war ich dann mal mit irgendeiner Kindergeburtstagstruppe in der Wilhelma, glaube ich. Das ist so meine Stuttgart-Erinnerung.
Und ein paar wenige Jahre später bist du wieder hier. Ja. Damals war der Bahnhof noch keine Baustelle, aber wahrscheinlich, wenn du das nächste Mal kommst, wird er noch eine sein. Was soll ich sagen? Ich lache, aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Dein erster Roman ist 6 Jahre her und ist im Kunstmilieu angesiedelt und quasi arbeitet sich durchaus an einer Biografie auch ab, die man im Hier und Jetzt verorten könnte. Dein nächster Roman ist ganz, ganz stümperhaft von mir als poetische Dystopie vielleicht einfach mal beschrieben. Also auch ein ganz anderes Sujet, wie man so schön sagt. War das dir aber immer klar, dass dein zweites Buch in eine ganz andere Richtung gehen muss?
Also ich hatte die Idee eben schon, als ich das erste geschrieben habe, dass ja, die Idee saß mir schon so auf dem Schoß und dann habe ich das natürlich geschrieben. Es war jetzt nicht so der Vorsatz, dass es unbedingt was ganz anderes sein muss, aber es hat jetzt 6 Jahre gedauert, das erste Buch hat auch so lange gedauert zu schreiben, ich schreibe nicht so schnell und wenn man so lange an der Idee sitzt, dann muss es natürlich auch was sein, was einen interessiert und dann ja, man kann dasselbe Buch mehrmals lesen, aber ich hätte keine Lust, das dann nochmal so was Ähnliches zu schreiben. Das nächste, was ich jetzt im Kopf habe, ist auch wieder was anderes. Ne? Also so, das muss einen ja auch selber interessieren.
Völlig richtig, gerade über so einen Zeitraum. Wie schaffst du es, dann aber immer am Ball zu bleiben? Weil 6 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit.
Ja, so viel zum Zeitdruck. Den muss man sich ja nicht. Naja, ich bin natürlich nicht immer am Ball geblieben, deswegen hat es ja so lange gedauert. Ich habe zeitgleich mit dem ersten Buch ein Kind gekriegt. Ne? War dann auch so mit dem Baby auf Lesereise und solche Sachen. Und kaum hatten wir dann einen Kita-Platz, brach Corona aus und die Kitas waren wieder zu. Und dann machen die Kitas wieder auf und dann geht das Kind eine Woche in die Kita. Und dann ist es eine Woche krank, dann bin ich eine Woche krank. Dann, also so, ne? Ja. So habe ich auch sehr oft nicht geschrieben in den 6 Jahren. Und dann ist das ja auch ein Buch, das nicht in unserer Welt spielt, sondern in einer Welt, die ich so bauen musste, wo man auch alles im Kopf behalten muss. Das heißt, wenn man dann nach einer längeren Pause wieder anfängt zu schreiben, dann fühlt sich das an wie so eine Marionettenspielerin, die so mühsam für so eine ganz große Figur alle Fäden wieder aufnimmt, ne? So, das dauert, bis man wieder weiß, wo man da steht und worum es eigentlich geht und wie diese Welt funktioniert. Und wenn man dann alle Fäden auf der Hand hat, dann ruft die Kita an und dann lässt man alles wieder fallen. Und diese 3 Tage hätte man auch ins Schwimmbad gehen können, hätte man mehr davon gehabt. So war das, ne?
Schwimmbad hat auch mit Wasser zu tun, da wären wir zumindest beim ähnlichen Thema gewesen. Aber obwohl du dann nun wirklich dir viel Zeit genommen hast für den zweiten Roman oder dir auch viel Zeit nehmen musstest, gezwungenermaßen teilweise, hast du die Arbeit nach dem ja doch wirklich erfolgreichen und viel beachteten Erstling in irgendeiner Form anders erlebt als die Arbeit am Debütroman?
Ja, es ist ein ganz anderes Buch. Also das erste Buch ging von den Figuren aus. Das ist so ein sehr figurengetriebener Roman und da hatte ich als erstes Bild eben die beiden Hauptfiguren ganz bildhaft vor mir sitzen gesehen und dann war der nächste Schritt zu überlegen, warum sitzen die denn da und wie sind die da hingekommen, was ist passiert, was passiert noch, was machen die jetzt so? Und das jetzt war ganz anders, da habe ich diese Welt vor mir gesehen oder die gebaut und dann wie auf so eine Bühne die Figuren reingesetzt. Das heißt, die musste ich mir auch erst erarbeiten. Jetzt am Ende habe ich die bei mir, so ne, wie die Figuren aus dem ersten Buch auch, aber das war ein langer Prozess, das ging so von der Welt aus. Das heißt, ich konnte auch nicht wieder mich aus dem Werkzeugkasten bedienen, den ich schon angesammelt hatte, sondern musste es anders machen.
Das heißt, die Bühne stand diesmal bevor du wusstest, wer die Besetzung ist. Und wie kam diese Bühne zustande? War das, ich meine, der Roman spielt in Berlin, du lebst lange in Berlin, das reicht ja aber nicht, ne? Sonst würde ja jeder einen Berlin-Roman schreiben.
Machen ja auch viele.
Machen viele. Das stimmt. Aber was war der Trigger genau für diese Geschichte?
Ach, das speist sich aus verschiedenen Quellen. Also ich hab, als ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich fünf Jahre lang hab ich daran geschrieben und 5 Jahre lang habe ich als Stadtführerin gearbeitet in Berlin, um das zu finanzieren und um einen Job zu haben, mit dem das Schreiben gut geht. Und habe währenddessen immer gedacht, ich muss so einen Stadtführerroman schreiben. Das ist es ja auch so ein bisschen. Das war so eine Quelle. Dann ein anderes Bild vielleicht, wie sich so ein Kreuzfahrtschiff in die Lagune von Venedig schiebt und fast den Himmel verdunkelt. Es hat auch also damit zu tun, dass manche Leute so Flüchtlingskrise genannt haben. Also kenternde Boote auf dem Mittelmeer, das hat mich umgetrieben. Dazu wollte ich auch was sagen. So, das ist ein Thema. Es hat sicher auch mit meiner Ost-West-Biografie zu tun und irgendwie mit, eine Mauer um Berlin ist, ne, so. Es gibt so verschiedene Quellen, die sich da eingespeist haben.
Und all das, man merkt gerade schon, all das steckt in diesem Buch eben drin. Also da ist wirklich, auch sehr viel Popkulturreferenzen finden sich da. Also auch jemand, der sich mit Musik auseinandersetzt, wird da sehr viel finden. Das ist das Schöne an dem Buch, weil es ist ja kein langes Buch, aber es ist sehr dicht einfach und es steckt sehr, sehr viel drin. Und über all das, was du gerade angedeutet hast, gerade deine Tätigkeit als Stadtführerin, würde ich gerne nachher noch drauf eingehen. Eine Frage noch, bevor wir vielleicht das erste Mal einfach reinhören, weil natürlich hast du auch einige Lesestellen vorbereitet, ist, sowas wie Druck hast du also gar nicht verspürt, nach einem erfolgreichen Buch ein ähnlich erfolgreiches Buch nachzuschieben?
Also ich versuche nicht in solchen Kategorien wie Erfolg zu denken. Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche wirklich das auszublenden, sondern so zu schreiben, dass ich damit zufrieden bin, so dass mir das Wichtigste ist. Und ich habe das Glück, natürlich auch einen Verlag im Rücken zu haben, der da schon interessiert und zuversichtlich nachfragt. So.
Das ist schön formuliert.
Aber dem natürlich auch klar ist, dass wir alle keine Maschinen sind und das, ne, man kann es eben nur so machen, wie man es machen kann. Wenn es dauert, dann ist das eben so. Und da habe ich mich jetzt nicht gepeitscht gefühlt oder so.
Das ist ja gut, das wissen, glaube ich, nicht alle Verlage, dass wir keine Maschinen sind. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Anne Reinicke, keine Maschine. Und wir haben die 5 Ewigen kennengelernt oder zumindest 2 von ihnen jetzt. Und ich finde auch schon ganz, ganz brillant an dieser Stelle, was du gerade vorgetragen hast, dass dieses diffuse Gefühl der Mauer und was dahinter ist, schwingt halt immer mit, ohne es genau zu wissen. Und es wird ja teilweise auch in Frage gestellt, ob das wirklich alles so ist, was dahinter ist. Und diese 5 Ewigen, um die dreht sich diese Geschichte. Wie kam es zu denen? Wie kam es zu dieser Konstellation? Denn das sind ja auch, das kann man ja verraten, das hast du ja auch schon angedeutet, sie sind ja nicht wirklich ewig, sondern sie leben eine gewisse Zeit und werden dann quasi durch eine jüngere Version ihrer selbst ersetzt.
Genau.
Wie kam es dazu?
Also wie gesagt, zuerst war diese Welt da. Man muss sich Berlin vorstellen, dass da, wo heute der S-Bahn-Ring um Berlin geht, also innerhalb ist so die Innenstadt und außerhalb ist. Manche sagen nicht mehr richtig Berlin heutzutage so. Ne? Ich wohne übrigens knapp außerhalb. Ich bin geflutet. Also da ungefähr, wo heute der S-Bahn-Ring ist, ragt eine gigantische Mauer auf. So hoch wie der Fernsehturm, 360 Meter oder so. Und innen, also außen ist der Ozean, man weiß nicht, was draußen ist. Und innen leben nur noch 5 Menschen, das sind die Ewigen. Und sind immer 5, seit Jahrhunderten wahrscheinlich. Und wenn jemand alt wird, krank wird, altert, also so vielleicht das Rentenalter erreicht, dann ist es so, dass irgendwann ein Kind gleichen Namens und gleicher Gestalt in der Stadt auftaucht und dann leben die einen Winter gemeinsam in der Stadt. Es gibt nur 2 Jahreszeiten, Sommer und Winter. Und dann irgendwann ist die ältere Version weg. Man weiß nicht, was mit denen passiert. Die gibt es dann nicht mehr. Genau. Und so, das ist erstmal so die Konstellation. Und im Sommer kommen dann Touristen quasi, Fremde, denen diese 5 die Stadt zeigen. Und es sind 5. Also, das kam so ein bisschen aus dem Bauch. Ne? Es sind ja oft 5.
Genau, das wäre die Frage
5
gewesen.
Freunde.
Ob das dir auch wirklich um die Zahl 5 ging, tatsächlich.
Mein Mann spielt Volleyball. Vielleicht hat es damit zu tun. Das ist auch nur 5. In so einer Mannschaft, in so einem Team. Also, ich wollte eine ungerade Zahl, weil irgendeine Instanz sich ja überlegt hat, wen setzt man da rein, damit es spannend ist. Und die haben natürlich auch untereinander Beziehungen und wenn das eine gerade Zahl ist, dann geht das so auf. Ne? Das
ja, wollte ich muss gerade ja sagen, spannend bei 5 bleiben. Hast du ein, ja. immer ein Geschlechterungleichgewicht natürlich drin.
Ja.
So, ja.
Ja,
und auch ein
ja,
paar,
und auch
ein paar
überhaupt,
Ungleichgewicht.
Es geht überhaupt, nicht auf, ja. Monogamen. Ne?
Genau, so, ja. Genau. Ja, mhm. ja. Da gibt's diese schöne, dieses Zitat in dem Buch, wir sind nur ausgedachte Figuren, Else und ich, also Else und Lola. Mhm. Jemand hat uns sich ausgedacht und zu den Männern dazugetan, um zu sehen, was passiert. Mhm. Ich dachte bei dieser Stelle, das ist ja eigentlich eine sehr unschöne Szene, weil selbst in dieser fernen oder auch nicht so fernen Zukunft ist das Patriarchat immer noch nicht überwunden offensichtlich.
Ja, die haben ja, also die Männer haben ja so historische Berlin-Namen.
Ja,
Friedrich
richtig.
Wilhelm Alexander.
Ja,
so.
Ja, ja. Ja,
und jetzt hätte man die Frauen ja Sophie und Charlotte nennen können oder so. Aber eigentlich muss man die Frauen in dieser patriarchalen alten Geschichte ja suchen. Ne? Mhm. Und ja, so fand ich es irgendwie schlüssiger. Aber ja, also sie sind so, sie haben so Männerfantasienamen, ne? Lola und
ja, so. Else, ja.
Naja, die Gold-Else oben auf der Siegessäule, ne?
Ja, ja, genau.
Die Siegessäule
genau.
Und oben drauf ist ja. Ein schöner goldener Engel und das ist die Gold-Else.
Stimmt.
Weil das Modell
ja.
Else hieß tatsächlich. ja, so. Aber die Frage ist natürlich, was sie dann machen mit dieser Rolle.
Genau, darum geht es ja ganz ja. zentral, denn mir fällt es auf, also in deinem Buch viel, viel schöner und eleganter gelöst als in vielen anderen Dystopien, die ich schon gelesen habe, weil offensichtlich wird auch in Dystopien immer oder sehr häufig nach neuen Leben, Wegen des Zusammenlebens gesucht. Ne? Es begegnet in ganz vielen auch futuristischen Filmen etwas, was eben nicht die klassische Monogamie ist. Warum sucht man nach einem neuen Ausdruck eigentlich?
Also das ergibt sich mehr so aus dieser Konstellation, wie die miteinander leben. Ne? Wenn das, also es ergibt sich daraus, dass es eben, dass die da so auf ewig zusammen sind, so auf engem Raum. Ich weiß nicht, das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen, irgendwelchen Fernsehserien, die ewig laufen. Da muss dann auch jeder mal mit jedem was haben, damit das irgendwie spannend bleibt, so Friends oder so. Ne? Oder so, oder aus Sportvereinen, Klassengemeinschaften oder so kennt man das ja auch vielleicht auch persönlich. Das,
ja, ja.
Ne, wenn man immer
Fall,
so aufeinander hängt, dann
ja.
probiert man halt verschiedene Konstellationen aus. Und dann kommt noch ja noch so dazu, dass das Alter auch wechselt. Also der jetzt der Älteste ist, wird dann wieder der Jüngste sein und so weiter. Das ändert ja auch nochmal was. Also es ging mir nicht darum, einen Roman zu schreiben, wo die dann so Polyamor miteinander leben, sondern das ergibt sich mehr aus der Situation.
Also hast du quasi auch so ein bisschen deine Figuren auf deine Bühne gesetzt und geschaut, was die einfach so miteinander sie geschehen lassen sozusagen so ein bisschen?
Nee, ich habe überlegt, wie, ja, was würden die denn dann machen, ja, wenn die da so, ja, ganz im Winter allein sind?
Wäre das eine Situation, in der du dich auch wohlfühlen würdest, wenn du dich jetzt mal in die Haut deiner Figuren setzen würdest?
Ich würde mich natürlich nicht wohlfühlen in so einem Gefängnis. Also nein, gar nicht. Aber natürlich gibt es in jeder Situation und in jeder Welt etwas, wofür es sich zu leben lohnt. So, immer.
Das Interessante ist ja aber so ein bisschen, dass deine Charaktere es gar nicht unbedingt als Gefängnis wahrnehmen. Mhm. Klar, sie können nicht unbedingt raus, wissen ja aber auch, dass sie eigentlich so the chosen few sind, also eigentlich noch sehr, sehr glücklich sind. Das ist ja auch ein sehr schönes Spannungsfeld.
Ja, genau. Ne? Also das ist so die offizielle Version, mit der sie aufwachsen. Ja. Denn alle anderen, die dann im Sommer da auf großen Schiffen anlegen, die dürfen da nicht bleiben, die müssen auf ihre Schiffe zurück. Und die fünf, die da leben, leben mit diesem Selbstverständnis, dass sie eben die Glücklichen sind, die Einzigen, die da sein dürfen. Also so eine Mischung aus Gefangenen und Priestern.
Irgendwie. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Letzten Endes sind viele Priester auch so, ne?
Ja,
vor einer Form Gefangene, auch, ne, wenn man nach Rom schaut oder so.
Ja, und der Dalai Lama hat sich das auch nicht ausgesucht.
Ja, so, ja, das stimmt. Über die Touristen wird gleich noch zu reden sein. Lola sticht eben heraus, weil das erste Mal, zumindest wie man sich erinnern kann, ist, dass eben die alte Lola noch nicht mehr da ist, wenn die neue Lola auftaucht. Inwiefern ist das wichtig?
Das trägt, glaube ich, dazu bei, wie Lola über ihre Bestimmung und ihre Rolle nachdenkt. Wenn das, also so, ne, wir haben ja schon mitgekriegt, Friedrich baut so ein Fluchtfahrzeug, der will abhauen und will das mit Lola tun. Also so mit der Lola, die vorher da war, hatte er eine lange, innige Liebesbeziehung und dann war die irgendwann weg. Und jetzt, wo Lola erwachsen ist, will er das mit Lola quasi nachholen, also mit der jungen Lola nachholen und mit ihr dann gemeinsam eben diese Insel verlassen. Und Lola muss sich eben überlegen, ob sie da mitgeht oder nicht, ob sie da bleibt, ob sie ihn verrät, ob sie, wie sie sich dazu verhält. Und diese alte Lola, von der man nicht weiß, was mit ihr passiert ist, trägt eben so als Schatten dazu bei, dass sie eben darüber nachdenken kann, ob die noch in der Stadt ist vielleicht. Ja, vielleicht versteckt, genau, die sich im Tiergarten, mhm, wo vielleicht ist die abgeflohen, vielleicht hat sie jemand umgebracht, wir wissen es nicht. Und das bringt dann noch so eine Ebene mit rein, eben darüber nachzudenken, naja, vielleicht gehört es auch so zu den Spielregeln, dass ich die bin, die immer abhauen soll. Und wenn das quasi Teil des Spiels ist, was bedeutet das dann für mich? So,
ja, ja,
verhalte ich mich dann wieder dazu. Und, ja.
Keine Spoiler natürlich an
der Stelle. Und es könnte aber natürlich auch sein, dass Lola irgendwie, der alten Lola, die Flucht geglückt ist und dass sie irgendwie draußen wartet. Das kann auch sein.
Ja, so. Ja. Alles wird nicht aufgelöst, trotzdem keine Spoiler. Ne? Da hinten haben wir übrigens einen Büchertisch aufgebaut. Da wird es natürlich noch ein bisschen mehr geben, als wir heute Abend hören. Morgen ist Nikolaus. Ist mir auch erst heute aufgefallen. Deswegen, ich musste auch noch schnell los.
Das ist ganz klein, wenn Sie große Stiefel haben.
In meine wird es passen, glaube ich. Also, ja. Jetzt hast du dich wirklich so lange mit den Figuren und mit dieser sehr, sehr, sehr engen Art des Zusammenlebens auseinandergesetzt. Wobei räumlich ist es ja gar nicht immer eng, aber es sind immer diese fünf Menschen nur. Und man kennt es ja, was es mit einem macht, wenn man auch mal nur in einem Urlaub ist oder eine Wanderung, eine Trekkingtour macht und ganz einsam ist mit immer den gleichen Menschen. Was hast du über das Zusammenleben an sich gelernt, während du dieses Buch geschrieben hast?
Ich glaube, es ist eher andersrum. Das, was ich über das Zusammenleben zu wissen glaube, ist in das Buch eingeflossen. So rum.
Dass es also einfach immer kompliziert sein kann?
Ja, sowieso, aber die lieben sich ja auch irgendwie wie so eine verkorkste Familie.
Ja, der Gedanke kam mir auch, dass man das so beschreiben könnte. Auch der Sitcom-Gedanke, natürlich nicht ganz so lustiger Sitcom-Gedanke kam mir da. Würde ich mir auch gerne als Kammerstück anschauen im Theater mal. Aber bis ich das kann, würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht noch mal reinhören darf.
Ja, also sehr gerne. Gucken, wo ich hier das zweite Lesezeichen gesetzt habe heute. Ah ja. Ich glaube, ich muss gar nicht viel erklären, außer Achtung, der Mann, der jetzt am Anfang in dem Kapitel auftaucht, das ist nicht nochmal Friedrich, den wir schon kennengelernt haben. Friedrich ist so der Älteste von den Fünfen und jetzt lernen wir gleich Wilhelm kennen, der ist ein bisschen jünger. Also Lola ist insgesamt die Jüngste in dieser Kombo, die ist so Anfang, Mitte 20 und Wilhelm jetzt ist vielleicht so Anfang, Mitte 30.
Vielen Dank. Das wird Lolas Sommer, das wird er wirklich, das erfahren wir in diesem Buch in aller schönen Breite. Ich würde gerne kurz drüber reden, so, es ist die Rede von denen. Ne? Sie wollen uns gnädig stimmen, es gibt Apfelmus und Kekse von irgendjemandem. Die Menschen haben ja auch Thermoanzüge, die sie anziehen können. Und sie wissen ja, dass es da irgendjemanden gibt, aber niemand weiß ja genau, wer. Genauso wenig wie jemand weiß, was eigentlich im Rest der Welt passiert. Wie hast du diese Welt entworfen? Hast du Antworten auf all diese Fragen oder war es dir selbst auch gar nicht wichtig, das alles bis ins Detail durchzuplanen, was außerhalb dieser Mauern passiert?
Also die Figuren haben ja Theorien dazu. Ne? Also es war mir schon wichtig, zumindest eine Vorstellung zu haben, wie es denn sein könnte. Aber so ganz festgelegt habe ich mich da selber auch nicht. Aber Friedrich zum Beispiel also hat sich überlegt, dass es wahrscheinlich so sein müsse, dass, also er hat sich irgendwie ausgerechnet, was passiert, wenn die Polkappen geschmolzen sind und das Wasser steigt. Und diese Menge würde aber nicht reichen, um das Wasser derart steigen zu lassen, wie es da um diese Insel herum geschehen ist. Das heißt, Friedrich geht davon aus, dass es den Menschen andernorts geglückt ist, weite Teile ihrer Landmassen vor dem Untergang zu bewahren, die irgendwie trocken zu legen. Und wenn man sich dann irgendwie ausrechnet, dass Asien und Afrika trockengelegt sind, dann muss das Wasser irgendwo hin. Und dann hat es eben den Rest der Welt überflutet und ausgespart wurden eben so kleine Inseln, um die es ja dann doch schade wäre. Also vielleicht gibt es ja auch noch Paris und New York. So, ne?
Und natürlich so. Höher gelegene Gebiete auch, also quasi gebirgige
ja.
Regionen.
Und Friedrich glaubt, es, die Gipfel der Alpen gucken noch raus und da will er hin. Ja.
Wäre ein sehr schönes Bild, auf jeden Fall. Genau, also eventuell gibt es Paris, das wissen wir nicht. Berlin gibt es noch. Verschonst du die Stadt einfach deswegen, weil du die Stadt selbst so magst und dort lebst?
Naja, ich finde, es könnte nicht überall spielen. Eine Mauer in Paris wäre eben nicht dasselbe wie eine Mauer in Berlin. Mhm.
Also die Symbolik spielt da schon natürlich eine Rolle.
Ja, ja. Aber ich wollte eben auch einen Berliner Stadtführerroman schreiben. So. Dann habe ich überlegt, wie könnte das aussehen.
Ein bisschen anders geworden. Ja. Mit dem kann man durchaus auch durch die Stadt laufen, aber man wird sich wundern, wenn man das Berlin erwartet, was einem im Roman begegnet. Du bist nun sehr kundig vor Ort natürlich. Wie aber genau sah die Recherche aus? Wie hast du dieses Berlin eben verändert, dass das jetzt diese Gestalt heute annimmt? Weil ja auch nie genau gesagt wird, wie viel Zeit wirklich vergangen ist seit dieser eventuellen Katastrophe. Wie ist dieses Berlin entstanden?
Also das orientiert sich natürlich an der Stadt, wie wir sie kennen. Mhm. Und die instand gehaltenen Gebiete, die sich dann auch diese, also die Touristen heißen die Fremden in dem Buch, die sich angucken, das orientiert sich an den Stadtführungen, die in der Regel gewünscht wurden, als ich als Stadtführerin gearbeitet habe. Okay. So, im Winter haben wir auch von meiner Firma Stadtführer ausgebildet und sind dann immer diese Wege abgegangen. Also so das quasi das touristisch interessante Gebiet ist instand gehalten und der Rest eben nicht. Und dann ist es aber auch so, dass manche Sachen nicht mehr stehen in diesem Gebiet, die wir heute aus Berlin kennen, die eigentlich da instand gehalten sein müssten, zum Beispiel der Fernsehturm. Und ich denke, der steht deswegen nicht, weil man, wenn man da hochklettert, über die Mauer gucken könnte. Und das soll man ja nicht. So, so wie man ne, als zur Zeit in der Mauer in Potsdam nicht auf dieses schöne Aussichtsschlösschen gehen durfte, weil man dann eben auch in den Grenzstreifen hätte gucken können. Und dafür stehen aber andere Sachen, für die sich die Leute interessieren. Zum Beispiel ist der Bunker am Humboldthain in Berlin, ganz im Norden steht noch so ein Rest von so einem Bunker, wo so ein Flakgeschütz oben drauf stand und wirklich nur noch ein Rest, der Großteil wurde gesprengt. Und für diesen Bunker gab es aber Pläne, wie man den nach dem Krieg umgestalten wollte. Also die Nazis hatten Pläne, wenn sie den Krieg gewonnen haben, dann machen sie da so einen Prachtbau draus. Und so sieht er aus in dem Buch. Und außerdem wurde die große Halle des Volkes gebaut in dem Buch für die Touristen. Die, ja, da, wo heute der Berliner Hauptbahnhof ist, also nee, nicht genau da, so auf der, naja, eigentlich da, wo das Regierungsviertel ist, gestanden hätte, ne, hätten die Nationalsozialisten die Zeit und die Möglichkeit gehabt, das aufzubauen für die Welthauptstadt Germania. Und ja, die Idee ist, dass Berlin eben so eine Art Freiluftmuseum ist und ja, dass man dann sowas hinstellt, um das den Leuten zu zeigen, die sich dafür interessieren.
Ich stell mir das
ist ja heute auch so. Ne? Stehen da immer alle oben auf dem Bunker rum, wo so ein Parkplatz ist und gucken. Da ist nichts so.
Ne? Ich stelle mir also, das unglaublich spannend vor, durch dieses Berlin zu streifen. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen dazu, aber davor noch mal ganz kurz auf deine Tätigkeit als Stadtführerin. Mhm. Wie wird man denn eigentlich Stadtführerin und was macht man da so für Erfahrungen?
Also ich bin so Stadtführerin geworden, dass ich mir erst mal überlegt habe, mein erstes Buch zu schreiben und das ist jetzt wirklich machen, Roman zu schreiben. Und dann dachte ich, naja gut, da muss ich mir aber einen Job suchen, der nicht darin besteht, am Schreibtisch zu sitzen und nachzudenken und irgendwas anderes. Und dann liest man im Berliner Stadtmagazin eine Annonce, dass Stadtführer gesucht werden. Dann bewirbt man sich da, macht eine Ausbildung mit einer Prüfung und dann ist man so DIN-genormt wie eine DIN-A4-Seite.
Oh, mit einer Prüfung?
Ja, ja, okay. Ja.
Da gibt es Fragen zu Berlin zu beantworten? DIN-genormte. Oder?
Ja, ein Wissensteil, aber eben auch, man muss dann so einen Menschen von der IHK eine Überraschungsstrecke lang führen. Also der sagt einem dann, was er will und dann führt man den da lang. So. Also darum geht es eigentlich mehr, dass man das so kann. Genau, und dann ist man Stadtführerin.
Klingt ein bisschen wie eine Fahrprüfung, wenn man nicht weiß, wo es lang geht und
so
einparken
Praxis,
muss oder
ja,
so.
Ja,
okay,
ja.
Okay. Und ich meine, du lebst, glaube ich, seit den 90ern in Berlin, schon späte 90er oder so, wenn mich nicht alles täuscht.
98.
Also natürlich eine unglaubliche Zeit, gerade für Berlin, glaube ich, was sich da alles getan hat. Lebst du immer noch gern in der Stadt?
Und ja.
Okay.
Und sie also seit ich es mir aussuchen kann, wohne ich in Berlin. Nach dem Abi bin ich dann gezogen.
Wow, okay. Obwohl sie sich so stark verändert hat, oder?
Ja, aber so ist das eben mit Städten, ne?
Ja, das stimmt.
Wir ja auch so sitzen hier in diesem schönen neuen.
Und dann eben dieses Berlin, was wir jetzt zu sehen bekommen, wahrscheinlich nie oder zu hören bekommen, nie wirklich erleben dürfen, außer diese ausgewählten Fremden. Eine Frage noch zu denen, bevor wir dann nochmal reinhören. Ich finde es so schön, weil wir reden ja immer noch von der Dystopie. Ne?
Ja.
Also im Grunde können wir davon ausgehen, dass es der Welt nicht gut erging. Trotzdem gibt es Tourismus und das fand ich so krass. Also der Mensch hat doch nichts Besseres zu tun, als irgendwann doch wieder den Tourismus anzukurbeln. Ich meine, heutzutage reisen auch Menschen nach Tschernobyl zum Beispiel.
Na, vielleicht geht es den Menschen da außerhalb ja auch gut. Also
ja.
So.
Das wissen vielleicht wir halt nicht, den, das sagst du uns halt nicht.
Vielleicht haben sie es halt nur ohne die Europäer gemacht.
Ja, okay. Na, das wäre natürlich auch mal, könnte man drüber nachdenken eigentlich mal. Ja. Sehr schöner Gedankengang auch. Du hast noch eine Lesestelle vorbereitet, glaube ich. Da würde ich
genau, jetzt kommt nämlich eine Stadtführung. Also jetzt kommt so die Stadtführerstelle. Also die Fremden sind angereist, in einer großen, prächtigen Zeremonie. Was man vielleicht wissen muss, ist, dass es keine direkte Kommunikation gibt zwischen diesen stadtführerartigen Ewigen und den Fremden, die da anreisen. Die haben keine gemeinsame Sprache und alles wird vermittelt durch Übersetzer. Diese Übersetzer sind aber so unsichtbar, die haben irgendwelche Anzüge an, die sie so unsichtbar machen, die flackern so ein bisschen, weil man sieht die nicht und man hat so einen Kopfhörer im Ohr und darüber hört man die Übersetzer. Und jeder hat einen eigenen und der von Lola heißt Martin. So. Und den kann sie auch nachts hören, wenn sie will. Also kann immer mit dem reden. So, die hat den so dabei. Okay.
Dankeschön. Diese Übersetzer, darum musste ich wirklich auch lange drüber nachdenken, weil klar wissen wir nicht, woher die Fremden kommen, das können ja aus aller Herren Länder Menschen sein. Dennoch legt es ja eigentlich nahe, dass niemand mehr diese Sprache spricht, die die Ewigen sprechen. Ne? Das heißt, es muss ja eigentlich sehr, sehr viel Zeit vergangen sein. Warum war dir dieser Aspekt so, oder warum fandest du es so interessant, dass eben nicht mal mehr die gleiche Sprache gesprochen wird draußen?
Ja, weil, ich muss näher ran. Ja, die müssen eben so die Einzigen sein, die diese Tradition und dieses Wissen und eben auch diese Sprache weitertragen, ne? Wie so ein Reservat. Und außerhalb ist eben etwas anderes entstanden, wovon die nichts wissen. Und das ist natürlich wichtig, weil sonst, also auch für die Anlage des Buches, sonst könnte man sich ja mal mit jemandem um die Ecke schleichen und fragen, sag mal.
Ja,
es gibt dann auch später noch so eine Stelle, wo eine der Fremden so ein irgendwas mitteilen will und so ein Plakat hochhält und so. Und Lola versteht es aber nicht. Ne? Die will ihr etwas sagen, das gelingt aber nicht. Also sonst wäre einfach, das könnte man ja einfach hingehen und sagen, ja, sag doch mal.
Ne? Als Kniff natürlich auch. Weil
wenn nicht die Kleider tauschen, dann gehe ich raus und bleib's drin.
Ja. So. Aber ich fand es eben auch so interessant, weil Sprache eben ja auch uns definiert und uns ausmacht als Gesellschaft, ne? als Kultur. Und scheinbar, wie du sagst, ist ja was völlig anderes draußen entstanden. Denn es wurde ja zum Beispiel auch so etwas überwunden, endlich zumindest, sag ich mal, wie Religion. Ja? Die wissen ja auch nichts davon, was jetzt diese christliche Religion zu bedeuten, ist ja auch nur noch eine fremde Symbolik für sie.
Dennoch, ja, aber es hat schon auch was Religiöses, wie die da drin sind. Die werden das dann wiederum so
angebetet. Wollte ich gerade sagen, die nehmen ja diese Rolle an einfach. Und es sind diese fünf Menschen, die das alte Wissen bewahren, Chronisten letzten Endes, was ja auch was zutiefst Menschliches, glaube ich, ist, oder? Dass man dieses Wissen bewahrt und weitergeben möchte, obwohl man ja auch gar nicht weiß, wo das dann hingeht, oder?
Ja, und das ist so ihre Aufgabe. Und sie sind, also es gibt noch Schriften in der Stadt. Ne? Es gibt die Staatsbibliothek unter den Linden und was da gibt es so Buchbestände und die sollen die auch kennen und so, aber dieses Wissen, diese Überlieferung bricht irgendwann ab. Also so ab einem gewissen Zeitpunkt wissen die nicht mehr, was dann passiert ist. Und einerseits sind sie die Einzigen, die über dieses umfassende Wissen verfügen, andererseits sind sie auch die Einzigen, die dann nicht wissen, wie es weiterging.
Das ist Wahnsinn, wirklich sehr, sehr schön gezeichnete Figuren in dem Fall. Wir sind doch fast schon tatsächlich am Ende. Du hast noch eine kleine Lesestelle als Goodie vorbereitet, davor noch eine Frage. Weil im Grunde könnte man, wenn man nur so ein bisschen kurz sich mit dem Buch befasst, worum es da geht, klingt ja nach einem typischen Climate-Fiction-Roman eigentlich. Das hast du natürlich nicht geschrieben, aber wurde der teilweise auch so ein bisschen rezipiert, als er neu rauskam? Wie hast du das erfahren?
Ja. Ich war auch mal zu so einer Radiosendung eingeladen zum Klimatag. Das ist ja auch nicht falsch.
Das ist nicht falsch,
liegt da mit drin. Es hat eben nur nicht eine Ebene. Ja. Man will, könnte man es auch psychologisch lesen. So. Es gibt die innere Mauer. Genau. Muss man irgendwie raus. Also ich hoffe, es ist eben nicht nur. Also ich finde immer, wenn man so eine klare Message hat, dann kann man Slogans für T-Shirts schreiben. Ist auch ein schöner Job. So, ne? Aber ich finde so, ne, ja, wenn man das große Wort in den Mund nehmen will, in der Kunst geht es ja eigentlich darum, sich etwas Unsagbarem anzunähern von verschiedenen Seiten. Ne? So nah wie möglich, dass es nicht kaputt geht. So, ja, ne? Und im besten Fall wird dann wie so ein Umriss sichtbar. Und da liegt es dann drin.
Und bei deinem Buch
ist das eben, kommt eben von verschiedenen Seiten. So,
ja. Da ist eben unweigerlich der Fall, dass man sich die ganze Welt selbst zusammen zu puzzeln versucht im Kopf. Also durch das Nichtgesagte entsteht im Kopf eben noch viel mehr beim Lesen. Das Buch wird dadurch noch viel umfangreicher, als wenn von Anfang an klar wäre, das ist passiert, das ist draußen los und die fünf sind aus den und den Gründen da drin.
Ja, ich fand es auch wichtig für die Figur, dass sie das nicht weiß. Mhm. Dass sie sich entscheiden muss, was sie jetzt macht, ohne mit Sicherheit zu wissen, was dann die Konsequenzen sind. Das war für mich auch wichtig, so, dass sie, wenn sie sich dazu entscheidet, etwas zu wagen, dass es manchmal auch darauf ankommt, loszugehen, wenn man nicht weiß, was da kommt. Und dann geht aber los.
Ja. Denn eigentlich bei allem, was sie weiß, ist sie am besten dort aufgehoben, wo sie ist, aber trotzdem reicht es ihr vielleicht nicht, ne?
Vielleicht. Ja, vielleicht doch, ja.
Wer weiß das schon?
Wir verraten,
da hinten
nicht.
Ist der Büchertisch. Aber du hast uns noch eine letzte, sehr schöne Stelle mitgebracht, in der es auch passenderweise zu unserem Gespräch jetzt gerade um Lola geht.
Ja, auch um Lola. Das verrät jetzt ein bisschen was, aber eigentlich ist es auch klar, dass dieser Punkt irgendwann kommt. Also das Buch ist jetzt auch nicht unbedingt auf Spannung geschrieben, finde ich, sondern man darf jetzt auch was verraten. Und wir sind jetzt weit hinten im Buch, also weiter, als wir bis jetzt waren, auf Seite 147. Es ist also schon so ein bisschen was passiert. Die Saison ist zu Ende. Gerade soll die letzte Gruppe dieser Fremden verabschiedet werden. Und dann passiert etwas, womit Lola nicht gerechnet hat. Vielen Dank.
Oh, Anne Reinicke. Vielen Dank für diese sehr, sehr schönen und spannenden Einblicke in dieses Buch, in dem wirklich so viel drinsteckt. Also ja auch fast eine ganz neue Mythologie, die da erfunden wird, für die Außenstehenden zumindest. Du bist noch ein bisschen hier. Wir trinken noch ein Glas Sekt, habe ich gehört. Falls es also noch Fragen gibt, habe ich jetzt mal vielleicht auch so entschieden einfach.
Der lacht da schon die ganze Zeit.
Falls es noch Fragen gibt dazu. Du bist natürlich auch noch hier, um Fragen zu beantworten. Ich dachte nur, wir können das ja für ein bisschen auflösen, dass es dieses man sitzt hier und man sitzt dort nicht hat. Du wirst dich da hinten Richtung Büchertisch einfinden. Mhm. Den habe ich jetzt wirklich aber auch dann genug erwähnt, aber nochmal, ein tolles Buch, passt in jeden Stiefel, wenn es vielleicht nicht unbedingt ein Kinderstiefel ist, erst dann, denn die Kinder haben sehr große Füße. Vielen Dank, dass Sie erschienen sind heute Abend und den Verlockungen von Weihnachtsmarkt und Co. entgangen sind. Secondo, wie immer, sehr, sehr spannend. Anne, danke, dass du den weiten Weg aus Berlin auf dich genommen hast. Darfst morgen wieder zurück hinter die Mauer reisen sozusagen.
Schwimmen wir dann, ja.
Vielen Dank nochmal. Danke fürs Kommen. Schönen Abend noch.
Vielen Dank.